Name ist Hans Sinning. Ich kenne diese Gemeinde seit ihren Anfängen, muss ich ganz ehrlich gestehen. Sie war eine Zeit lang sogar bei uns im Haus, dort hat es begonnen, bei uns im Keller unseres Hauses. Das ist aber schon viele, viele Jahre her. Inzwischen ist viel geschehen. Meine Frau und ich, wir sind dann, Gott hat uns berufen in den vollzeitigen Dienst. Wir sind dann beide nach England gegangen. Dort habe ich Theologie studiert. Das war eine wunderbare Zeit, in der Mitte von London zu leben und dort ja, einfach Gottes Wort unter Anleitung von großartigen Professoren und Lehrern zu lernen. Ich war dann später Pastor in einer Gemeinde in Wien, also in zwei Gemeinden eigentlich. Und nach meiner Pensionierung, nach meinem Ruhestand sind wir dann wieder zurück. Wir wohnen jetzt in Feldbach, in Mühldorf. Dort haben wir auch früher gewohnt. Und wir gehören zur Freien Christengemeinde in Graz. Ich war dort bis vor kurzem einer der Ältesten, habe das aus Altersgründen zurückgelegt. Aber darf dort noch immer dienen, werde dort noch immer gebraucht als Verkündiger, als Prediger und auch in anderen Gemeinden. Vorigen Sonntag war ich in der Baptistengemeinde in Graz. Übernächsten Sonntag werde ich in Schwarzach, in Bongau, in einer Gemeinde predigen. Also ich komme durch die Gegend, ich komme irgendwo herum und freue mich aber auch, dass ich hier bei euch sein darf und mit euch Gottes Wort teilen zu dürfen. Es gibt in unserem Wortschatz so zwei kleine Worte, die eigentlich mehr ausdrücken, als uns bewusst ist, die etwas über unser inneres Befinden aussagen. Es sind eigentlich nur drei Worte, zwei Worte. Was soll's? Was soll's? Vielleicht haben wir alle diese Worte schon verwendet. Wir haben uns irgendetwas Großes vorgenommen, einen Berg zu besteigen oder im Tiefschnee runterzufahren, wie der Helmut gerade uns berichtet hat. Vielleicht irgendein Projekt, irgendwas bauen und so etwas. Am Anfang läuft alles gut, dann kommen so die ersten Schwierigkeiten und man überlegt sich, schaffe ich das überhaupt? Werde ich das schaffen? Dann kommen meistens sogenannte gute Freunde, die einem zu sagen, was machst du da? Was fängst du da an? Das meinst du, dass du das schaffst? Das schaffst du nie. Das gelingt einfach nicht. Ich habe es auch versucht, das geht nicht. Lass das lieber. Und mit der Zeit kommen einem wirklich Zweifel, es kommen einem Bedenken. Man fängt an, darüber nachzudenken. Und man kommt zu dem Punkt und man resigniert und sagt, es geht nicht. Was soll's? Ich gebe auf. Diese Aussage, was soll's, reicht so von Gleichgültigkeit über es hat keinen Sinn bis hin, ich gebe auf. Und darüber möchte ich heute Vormittag mit euch sprechen. Ich möchte dazu einen Text aus dem Alten Testament nehmen, aus dem Buch Sacharja. Jetzt werden einige wahrscheinlich sagen, dieses Buch habe ich, weiß nicht einmal, wo das wahrscheinlich ist, oder zumindest ich habe es noch nie durchgelesen. Es ist ein ganz spannendes Buch unter den prophetischen Büchern. Es ist das vorletzte Buch im Alten Testament und es gehört zu den sogenannten nachexilischen Schriften. Vielleicht ganz kurz die Erklärung, was das bedeutet. Das Volk Israel war ja 70 Jahre in der babylonischen Gefangenschaft. Gott hat sie dort hingeschickt oder hat es zugelassen, weil sie einfach ihm untreu geworden sind und anderen Göttern nachgelaufen sind. Und sie waren etwa 70 Jahre dort, bis dann endlich der persische König Kyros ihnen erlaubte, wieder zurück nach Jerusalem zu gehen. Und sie kamen wieder zurück nach Jerusalem, aber die Stadt war zerstört, der Tempel war in Ruin, war eine Ruine, es war nichts und sie begannen ganz mühsam wieder mit dem Aufbau. Aber sehr bald gab es Schwierigkeiten, es gab Widerstände und es kam zu dem Punkt, dass sie eigentlich sagten, was soll's? Was soll es, hat keinen Sinn, wir schaffen es einfach nicht. Außerdem waren sie noch geplagt von ihrer eigenen Vergangenheit, von ihrer Schuld oder die Schuld ihrer Eltern und sie sagten, wir sind ja selbst schuld. Wir haben sich doch unsere Eltern gegen Gott versündigt, als sie lieber anderen Götzen angebetet haben. Und deshalb mussten sie 70 Jahre in die babylonische Gefangenschaft. Schauen wir uns doch selbst an. Was sind wir doch eigentlich für Versager? Was sind wir doch für Sünder? Und selbst wenn wir den Tempel wieder aufbauen, er wird nie wieder so schön, wie er vorher war. Und wer weiß, ob Gott uns überhaupt noch liebt, ob er wieder den Tempel als seinen Sitz, so wie es vorher war, dass er dort mit seiner Herrlichkeit war, ob das jemals wieder so sein wird. Hören wir doch auf, lassen wir es doch einfach sein. Und in diese Situation hinein hat Gott den Propheten Sacharja ihnen geschickt. Und er hat ihnen in acht Visionen, er hat ihm in acht Visionen etwas gezeigt zur Ermutigung des Volkes. Nun, wir werden nicht über alle acht Visionen heute sprechen, da müsste man ein ganzes Seminar draus machen. Wir werden nur über eines von diesen Visionen, die er hier sieht, die er bekommt und die eine Botschaft enthält. Nicht nur für das Volk damals, sondern auch für uns heute. Und wenn ihr eine Bibel habt, dann schlagt doch bitte das Buch Sacharja auf. Ihr findet es, wenn ihr vom Neuen Testament, vom Matthäusevangelium einfach zurückblättert, dann kommt das Buch Malachi und vor dem Buch Malachi kommt Sacharja. Und dann schlagen wir das dritte Kapitel auf. Es ist eine sehr eigenartige Vision, die er hier hat, wie ihr gerade sehen werdet, gleich sehen werdet, wenn wir daraus die ersten 7 Verse lesen. Und es heißt dort, also Sacharja Kapitel 3, die Verse 1 bis 7, und es heißt dort, und er ließ mich sehen, den Hohenpriester Josua, wie er vor dem Engel des Herrn stand, und der Satan stand zu seiner Rechten, um ihn zu verklagen. Und der Engel des Herrn sprach zu dem Satan, der Herr schelte dich, du Satan. Ja, der Herr, der Jerusalem erwählt hat, schelte dich. Ist dieser nicht ein Brandscheit, das aus dem Feuer gerettet ist? Josua aber hatte unreine Kleider an und stand vor dem Engel. Der anhob und sprach zu denen, die vor ihm standen, tut die unreinen Kleider von ihm. Und er sprach zu ihm, sieh her, ich nehme deine Sünde von dir und lasse dir Feierkleider anziehen. Und er sprach, setzt ihm einen reinen Kopfbund auf das Haupt. Und sie setzten ihm einen reinen Kopfbund auf das Haupt und zogen ihm reine Kleider an. Und der Engel des Herrn stand dabei. Und der Engel des Herrn bezeugte es Josua und sprach, so spricht der Herr Zebaoth, wirst du in meinen Wegen wandeln und meinen Dienst recht versehen, so sollst du mein Haus regieren und meine Vorhöfe bewahren, und ich will dir Zugang zu mir geben mit diesen, die hier stehen. Es beginnt damit, dass sie also sagten, es hat keinen Sinn. Was soll's? Und vielleicht haben wir auch so ähnliche Gedanken. Vielleicht denken wir oft selbst. Ich habe es versucht, als ich gläubig wurde. Ja, da war ich fest überzeugt, ich werde jetzt ein ganz anderer Mensch sein. Ich werde versuchen, wirklich mein Leben neu zu orientieren. Ich werde das tun, wie Paulus sagt, ich werde ein Leben im Geist führen. Ich werde anderen, ich möchte gern anderen meine Liebe zeigen. Ich möchte mit allen in Frieden leben, geduldig sein, freundlich sein, sanftmütig sein, selbst in allen sehr diszipliniert leben, also diese ganze Palette von der Frucht des Geistes werde ich leben. Aber mit der Zeit kam mir drauf, es schafft nicht, es geht nicht, wir schaffen es nicht. Statt ein freundliches Wesen zu haben, sind wir manchmal grantig. Statt friedlich zu sein, ärgern wir uns über Kleinigkeiten. Wir ärgern uns, wenn wir an der Kreuzung stehen und es ist grün und der vor uns fährt, fährt noch immer nicht weiter. Und von diszipliniert leben, wollen wir gar nicht reden. Ich esse zu viel Süßes, ich kenne keine Grenzen, wenn es darauf ankommt. Wenn ich mich so anschaue, bin ich ein Versager. Ich habe es nicht geschafft. Ich gebe es auf. Ich tue einfach so, wie ich es vorher auch gemacht habe. Ich lebe einfach von der Vergebung Gottes jeden Tag wieder neu. Ich bin und bleibe ein gewöhnlicher Mensch, wie die anderen Leute auch. Und so dachten also auch die Israeliten. Und in dieser Situation bekommt jetzt Sacharja diese Vision. Und was sieht er in dieser Vision? Was sieht er zuerst? Er sieht, wie der Hohepriester Josua im himmlischen Tempel vor dem Herrn, vor dem Engel des Herrn steht. Wir müssen bedenken, dass dieser Tempel ja noch gar nicht gebaut war, der Tempel, sondern es handelt sich hier tatsächlich, er sah ihn, wie er vor Gott stand, wie er im Tempel stand, im himmlischen Tempel stand. Zur Klarstellung auch, dieser Josua, dieser Hohepriester Josua ist nicht der Josua aus Mosezeiten, sondern er war tatsächlich damals der Hohepriester des Volkes Israel. Und der Hohepriester hatte ja diese Aufgabe, er war der Repräsentant des ganzen Volkes Israel. Wenn der Hohepriester in das Allerheiligste des Tempels ging, dann war es so, als würde das ganze Volk Israel im Allerheiligsten vor Gott stehen. Er war der auserwählte Repräsentant Gottes für das Volk. Und das sieht er. Weil wir hören dann, dass dieser Josua unreine Kleider anhatte. Das Hebräische, im Hebräischen wird das noch viel krasser ausgedrückt als im Deutschen. Das heißt dort, er war angezogen mit Kleidern, die mit Kot beschmiert waren. Bedenkt man, mit welcher Sorgfalt eigentlich der hohe Priester, bevor er diesen Dienst antrat, über viele rituelle Waschungen und Reinigungen über sich ergehen lassen musste und dann wirklich in einem hellen, wunderbaren, reinen Gewand sich wagte, in das Allerheiligste zu begeben, dann ist das eigentlich ein Widerspruch. Aber es drückt hier eigentlich aus, dieses Gefühl, dieses Denken, dieses Empfinden dieses Mannes und des ganzen Volkes, wie sie sich gerade sah. Und dann steht ja neben ihm noch jemand, wird uns berichtet. Satan, Hosatan, wie es im Hebräischen heißt, der Ankläger, der Verkläger. Und obwohl er kein Wort sagt, es wird uns hier nicht berichtet, dass Satan irgendein Wort sagt, genügt allein seine Anwesenheit, um Josua Vorhaltungen einzuflüstern und ihm zu sagen, du bist schmutzig. Siehst du nicht, dass du schmutzig bist? Wofür hältst du dich eigentlich? Du willst der hohe Priester sein? Sieh dich doch an, du bist völlig unwürdig. Du kannst es nicht. Gib's doch auf. Geh doch weg. Bekenne doch, dass du es nicht kannst und es nicht schaffen wirst. Wie kannst du es wagen, so vor Gott dich hinzustellen? Das ist die Stimme des Teufels. Die Stimme des Teufels, die ihm das sagt. Und ich denke, es ist dieselbe Stimme, die auch uns im Innersten manchmal anklagt, wenn er sagt, eigentlich bist du kein wirklicher Christ. Du schaffst es einfach nicht. Du hast doch viel Dreck am Stecken. Selbst nach all diesen Jahren, als du Christ bist, hast du es noch immer nicht geschafft, so diesen totalen Sieg über die Sünde zu schaffen. Denk nur an die vergangene Woche. Du kannst Gott nicht einmal eine Woche lang wirklich treu sein. Was immer du dir vornimmst und wann immer du dir vornimmst, dich zu ändern, es bleibt höchstens für ein paar Stunden. Du wirst dich niemals ändern. Du wirst niemals ein wirklicher Christ sein. Wenn du dich selbst anschaust im Gottesdienst, dann tust du so fromm. Aber wenn die Leute wüssten, was wirklich in dir vorgeht, es ist besser, du setzt dich hin, bist ruhig und lebst so, wie du vorher gelebt hast. Der Teufel brauchte gar nichts zu sagen. Ich denke, Josua wusste es. Es war sein Gefühl, dass er unwürdig und schmutzig war, wie er da im Heiligtum des himmlischen Tempels stand. Und ich denke, wie wir es auch vielleicht manchmal fühlen. Und deshalb sagte Josua auch kein einziges Wort. Er sagte kein Wort. Es ist ein anderer. Es ist ein anderer, der hier steht und vor ihm steht und für ihn spricht. In Vers 2 heißt es, Und der Engel des Herrn sprach zu dem Satan, der Herr schelte dich, du Satan. Ja, der Herr, der Jerusalem erwählt hat, schelte dich. Ist dieser nicht ein Brandscheit das aus dem Feuer gerettet ist? Wer ist dieser Engel des Herrn? Nun, er ist kein gewöhnlicher Engel, wenn Engel überhaupt gewöhnlich sein können. Er ist auch nicht einer der Erzengel. Er ist nicht Michael oder Gabriel. Als Johannes, so wird uns in der Offenbarung berichtet, einmal vor einem Engel zu Füßen fällt, sich hinkniet und ihn anbetet, da sagt dieser Engel zu ihm: Tu das nicht. Tu das nicht. Ich bin dein und deiner Brüder Mitknecht. Bete Gott an. Und wenn wir denken, dass Josua jetzt vor diesem Engel des Herrn steht, dann steht er eigentlich vor Gott. Nein, er steht vor Christus. Wenn im Alten Testament die Rede ist vom Engel des Herrn und wenn man genau liest, wird immer unterschieden zwischen Engel oder den Engel bei Namen. Im Buch Daniel erfahren wir, dass es der Engel Gabriel ist, der mit ihm spricht, oder Michael auch ist. Aber wenn es heißt der Engel des Herrn, dann ist es Christus. Christus vor seiner Menschwerdung, Christus, wie er war von Anfang an in der Gegenwart Gottes bis in alle Ewigkeit. Und er ist es. Er ist es, der Satan hier mit scharfen Worten zurechtweist. Der Herr, und damit ist nun Gott gemeint, selbst schelte dich, du Satan. Ja, der Herr, der Jerusalem erwählt hat, schelte dich. Gott hat sein Volk erwählt. Gott hat sein Volk erwählt. Trotz aller Makel und Fehler hat Gott sein Volk zu seinem Eigentum erwählt. Wie ein Brandscheit heißt es hier, wie ein Stück Holz, das im Feuer am Verbrennen war, hat Gott es herausgeholt zu einem ganz bestimmten Grund, zu einer ganz bestimmten Verwendung. Gott hat sein Volk erwählt, so wird uns gesagt, zu seiner Verherrlichung, zu seinem Dienst. Ja, er hat sein Volk erwählt, so wird uns im 5. Mose gesagt, 5. Mose Kapitel 7, Vers 6, dort heißt es: Denn du bist ein heiliges Volk dem Herrn, deinem Gott. Dich hat der Herr, dein Gott, erwählt zum Volk des Eigentums aus allen Völkern, die auf Erden sind. Nicht hat euch der Herr angenommen und euch erwählt, weil ihr größer wäret als alle Völker, denn du bist das Kleinste unter allen Völkern, sondern weil er euch geliebt hat. Aber warum hat Gott es erwählt? Dass es ein heiliges Volk ist. Und an vielen Stellen, es gibt insgesamt 12 Stellen oder auch mehr im Alten Testament, wo es ausdrücklich heißt, ihr seid, das Volk Israel, ihr seid das heilige Volk. Gott hat euch erwählt, dass ihr ein heiliges Volk seid. Wir kennen also diese Stelle aus 3. Mose, wo es heißt, du sollst heilig sein, denn ich bin heilig, sagt der Herr. Gott hat auch uns erwählt. Jesus hat uns erwählt. Jesus hat uns erwählt und Gott, Jesus hat uns erwählt zu einem bestimmten Grund auch, zu einem bestimmten Zweck. In Johannes Kapitel 15 haben wir wieder dieses Wort erwählt, Kapitel 15, wo Jesus sagt: Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Und wozu habe ich euch erwählt? Ich habe euch dazu eingesetzt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und dass eure Frucht bleibt. Wenn ihr nun denn den Vater in meinem Namen bittet, wird er es euch geben. Gott hat uns erwählt. Nicht, dass wir einfach nur so irgendwie unser Leben wieder gleichgültig weiterführen. Nein, Gott hat uns erwählt, dass wir Frucht bringen. Genauso wie Gott das Volk Israel erwählt hat als ein heiliges Volk. Was heißt heilig? Heilig heißt abgesondert. Heilig heißt zu einer bestimmten, besonderen Verwendung zur Seite gestellt. Gott möchte, dass wir heilig sind. Man redet heute nicht gerne über Heiligung. Das ist so ein altmodisches Wort geworden. Unter Heiligung, unter Heilige, da versteht man ja vielleicht eine Frau und so diesen Knopf da hinten in den Haaren und lange Kleider und bei den Männern einen langen Bart und ganz ernste Gesichter natürlich. Lachen ist nicht erlaubt, in der Gemeinde nicht. Das gehört nicht, das ist nicht heilig. Nein, das ist damit nicht gemeint. Heilig ist etwas anderes. Heilig bedeutet etwas ganz anderes. Aber wir sind abgekommen davon. Wir begnügen uns damit, dass Gott uns vergeben hat, dass wir, ja, dass unsere Sünden weg sind und dass wir unser Leben dann so gleichmäßig wieder weiterleben können. Der amerikanische Theologe und Schriftsteller Eugene Peterson schreibt in einem Buch, das heißt The Journey, A Guide for the Pilgrimage Life. Es gibt leider nur auf Englisch dieses Buch, also ein Handbuch für ein Pilgerleben. Da schreibt er Folgendes: Heutzutage wird das Glaubensleben vieler Christen von einer Touristenmentalität bestimmt. Nachfolge wird verstanden wie der Besuch einer Sehenswürdigkeit, wenn wir gerade genug Zeit dafür haben. Für manche ist es der wöchentliche Besuch eines Gottesdienstes. Andere, die einen geistlichen Aufputsch suchen, gehen zu diversen Freizeiten, Glaubenskonferenzen oder christlichen Rallies. Man erwartet sich einen geistlichen Kick von einem Heilungsseminar oder von einem guten Sprecher, der einen neue Wahrheiten verkündigt. Es gibt einen großen Markt an religiösen Erlebnismöglichkeiten, aber wenig Begeisterung für beständiges Einüben in dem, was frühere Generationen Heiligung nannten. Heiligung nannten. Gott hat uns berufen, ein heiliges Leben zu führen. Gott hat auch Josua dazu berufen, heilig zu sein. Und wie geht's jetzt weiter mit Josua? Er steht da mit seinen unreinen Kleidern. Er steht da vor dem Engel des Herrn. Er steht da vor Christus. Und was tut Christus? Vers 3. Josua aber hatte unreine Kleider an und stand vor dem Engel. Und der Engel hob an und sprach zu denen, die vor ihm standen, tut die unreinen Kleider von ihm weg. Josua kannte sich seiner schmutzigen Kleider nicht selbst ausziehen, das konnte er nicht. Hilflos stand er da vor Christus in seinen schmutzigen Kleidern. Und Christus sagte, tut die unreinen Kleider von ihm ab. Wir können ja nicht aus eigener Kraft unsere Schuld und unsere Unreinheit befreien, das können wir nicht. Wir können nicht Geschehenes rückgängig machen, das ist nicht möglich. Aber Jesus kann es. Jesus tat es. Jesus hat gesagt, wenn du mir deine Schuld gibst, ich nehme sie auf mich. Und ich bin mit deiner Schuld ans Kreuz gegangen. Und ich bin dort am Kreuz gestorben und mit mir ist deine Schuld gestorben. Du bist deiner Schuld ledig. Ich habe sie auf mich genommen. Christus ist derjenige, der Josua heiligt. Und Christus ist, der uns geheiligt hat mit dem, was am Kreuz geschehen ist. Es sind nicht wir. Er ist es. Es heißt, dass Christus sagte, ich habe ihnen, das heißt im Johannesevangelium, in seinem hohepriesterlichen Gebet, da sagt Christus, ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, damit sie eins sind, so wie wir eins sind, ich in ihnen und du in mir, damit sie vollkommen eins sind und die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast und mich liebst. Jesus Christus hat gesagt, gib diese schmutzigen Kleider weg. Ich nehme sie euch weg. Aber er tat noch mehr, und das ist dieses Gewaltige und Unerwartete. Es ist nicht nur, dass Christus uns die unreinen Kleider auszieht oder dass er dem Josua diese unreinen Kleider auszieht. Wir lesen weiter in Sacharja, was als nächstes geschah. Vers 4. Er hob an und sprach zu denen, die vor ihm standen, tut die unreinen Kleider von ihm. Und er sprach zu ihm, siehe her, ich nehme deine Sünde von dir und lasse dir Feierkleider anziehen. Seht ihr, Jesus nimmt uns nicht nur unsere schmutzigen Kleider ab, denn dann würden wir, ja, bildlich gesehen nackt vor ihm stehen. Nein, das tut er nicht. Sondern er zieht uns neue Kleider an. Das Wort Feierkleider ist eigentlich viel zu schwach übersetzt. Gemeint ist damit ein königliches Gewand. Ein königliches Gewand, es ist ein Hochzeitskleid. Im Hebräischen ist es das Hochzeitskleid, das Wort für ein Hochzeitskleid, das ein Bräutigam für seine Braut kauft, erwirbt und es ihr gibt. Es ist jenes Gewand, es ist jenes Kleid, von dem Jesus im Gleichnis vom verlorenen Sohn spricht, nämlich als der verlorene Sohn zurückkommt zum Vater und zu ihm sagt, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir, ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Und der Vater sagte zu seinen Knechten, bringt schnell das beste Gewand her und zieht es ihm. Ich finde, das ist gewaltig. Es ist gewaltig, dass Christus sagt, bringt das beste Gewand her. Was ist das beste Gewand? Was ist das beste Gewand? Es ist Christus eigenes Gewand. Jesus gibt uns sein Kleid. Sein Kleid, es ist ein reines, ein königliches Gewand, das er für uns bereitet hat. In der Bibel heißt es, dieses Kleid der Gerechtigkeit. Die Bibel sagt, dass wir in Christus gerechtfertigt sind. Dieses Wort gerechtfertigt enthält zwei Wörter. Gerecht und fertig. Unsere Gerechtigkeit ist fertig. Christus hat uns gerecht gemacht. Und gerecht heißt so viel wie auf die Seite gestellt. Heilig. Er hat uns geheiligt. Jesus selbst sagt im hohen priesterlichen Gebet, ich heilige mich für sie, damit sie heilig sind. Was bedeutet das? Es bedeutet, wenn Gott nun dich ansieht, dann sieht er dich, wie er seinen eigenen Sohn sieht. Er sieht dich so, als ob Jesus vor ihm stehen würde. In diesem neuen Kleid, das Jesus dir gibt. Und Jesus gibt es mir. Und Jesus gibt es dir. Und Jesus gibt es dir. Er gibt es jeden von uns, wenn wir es annehmen. Er möchte uns heiligen. Wisst ihr, dass wir Heilige sind? Heilige sind nicht die, die in der Kirche diese Figuren dort stehen. Nein, wir sind Heilige, weil Christus uns heilig gemacht hat. Die heilige Sabine und der heilige Werner und der heilige Helmut und wie er alle heißt. Und Hans, du und ich, wir sind die heiligen Johannes. Ich finde, das ist einfach eine gewaltige Sache, dass wir heilig sind. Wir sind heil. Nun, die Frage ist natürlich, wenn Jesus uns sein Kleid gibt und wenn er uns sein Herz gibt und sein Denken gibt, warum werde ich dann noch immer so schnell zornig? Warum ärgere ich mich noch immer, wenn der vor mir nicht endlich losfährt bei der Kreuzung? Warum ist noch so viel Altes in mir? Und ich denke, der Grund dafür ist, dass wir dieses Gewand noch nicht völlig angezogen haben. Christus hat es uns bereitgelegt. aber wir haben es noch nicht wirklich angezogen. Wir haben es noch nicht angezogen. Paulus schreibt im Epheserbrief, und er meint damit dieses Gewand, wenn er sagt, ändert euer bisheriges Leben und legt den alten Menschen ab, der sich durch trügerische Begierden selbst zugrunde richtet. Und zieht den neuen Menschen an, der nach dem Bilde Gottes geschaffen ist, in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit. Und Heiligkeit. Gott möchte, dass wir ein heiliges Leben führen. Ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig, sagt er. Wir würden sagen, das ist unmöglich, das geht nicht. Nun, zum Ersten sagt Gott nicht, du sollst so heilig sein, wie ich heilig bin, denn dann würden wir wie Gott sein. Aber er sagt, du sollst dieses Gewand der Heiligkeit anziehen. Jesus hat uns nicht nur sein Kleid dieser Rechtfertigung gegeben, sondern darüber hinaus auch dieses Kleid der Heiligkeit, damit wir ihm ähnlicher werden. Seht ihr, das ist Gottes Wille für uns. In Römer 8 heißt es, wir kennen alle diese Stelle, wenn ich sie schnell genug finde, Römer 8, Gottes Absicht mit uns, Kapitel 8, Vers 29, denn die er ausersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dass sie dem Bild seines Sohnes gleich sein sollten, damit dieser der Erstgeborene unter vielen Brüdern sei. Die er aber vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen. Die er aber berufen hat, die hat er auch gerecht gemacht. Die er aber gerecht gemacht hat, die hat er auch verherrlicht. Nun, was ist, wenn wir trotzdem dann so mal über die Stränge schlagen, wenn es doch uns nicht gelingt? Heißt es dann, dass Gott so sein Wort zurückzieht und sagt, nein, du bist nicht mehr jetzt das von mir auserwählte Kind? Oh nein. Bitte, Gott ist nicht wie ein Bankomat. Wenn ich zum Bankomaten gehe und meine Karte hineinstecke und nicht den richtigen PIN eingebe, dann heißt es, Sie haben noch zwei Möglichkeiten. Und wenn ich noch zweimal den gleichen Fehler mache, dann pusch, ist die Karte weg. Gott ist nicht so. Gott ist nicht so. Gott sagt, fang noch einmal an, versuch es noch einmal. Der Herr ist geduldig mit uns. Seht ihr, den Weg der Heiligkeit zu gehen, das ist wie ein Gehen, dass man zwei Schritte vormacht und manchmal einen Schritt wieder zurück. Manchmal ist es auch so, dass man einen Schritt vorgeht und zwei wieder zurückgeht. Aber Gott ist geduldig. Gott ist geduldig mit uns. Chuck Swindoll hat einmal eine Geschichte von seinem Großvater erzählt. Und ich habe mir diese Geschichte gemerkt. Als Chuck so 15 Jahre alt war, sagte sein Großvater eines Tages zu ihm, Junge, komm, wir machen eine Spritzfahrt mit meinem neuen Geländewagen. Mein Großvater hatte eine kleine Farm und Chuck wollte sich also auf den Beifahrersitz dieses neuen Fahrzeuges setzen, dieses neuen Jeeps setzen, aber der Großvater sagte, nein, du setzt dich jetzt hier ans Steuer, du fährst. Und Chuck sagt, und ich fuhr los, zuerst sehr langsam, sehr vorsichtig, damit ja nichts geschieht. Ich wollte ihn wirklich imponieren mit dem, wie ich lebe, wie ich es mache. Und der Großvater sagte nach einiger Zeit zu ihm, weißt du, zu Fuß wäre ich schneller zu Hause, also fahr etwas schneller bitte. Ja? Also, ich ging aufs Gas und fuhr schneller und es passierte nichts und alles war okay. Und zum Schluss sagte der Großvater zu ihm, und jetzt fahren wir nach Hause und du fährst in die Garage hinein. Und er fuhr in die Garage hinein, da passierte es. Er kam so dicht an die Mauer und die eine Seite von dem, der Lack von diesem Auto war ab und tschack. Sagte ich, ich schaute meinen Großvater an und wartete jetzt auf eine Reaktion. Aber er sagte, mein Großvater lächelte nur und sagte zu mir, Chuck, leg den Retourgang ein, fahre zurück und versuche es noch einmal. Und ich denke, so ist Gott mit uns. So ist Gott mit uns. Am Ende dieses Abschnittes sagt der Engel des Herrn zu den hohen Priester in Vers 8, in Vers 7. So spricht der Herr Zebaoth: Wirst du in meinen Wegen wandeln und meinen Dienst recht versehen, so sollst du mein Haus regieren und meine Vorhöfe bewahren. Und ich will dir Zugang zu mir geben mit diesen, die hier stehen. Zwei Dinge verheißt er ihm. Zum einen verheißt er ihm, dass er ihn als Werkzeug verwenden will. Er beruft ihn. Er beruft ihn in den Dienst hinein. Und das Zweite ist, er gibt ihm eine himmlische Verheißung. Er sagt, ich will dir Zugang zu mir geben mit diesen, die hier stehen. Wo steht Josua? Er steht im Himmel. Er steht vor dem Thron Gottes. Und um ihn herum stehen Engel. Und der Engel des Herrn Christus sagt zu ihm, und du hast Zugang. Du hast Zugang zu diesem Thron. Du hast Zugang zu dieser unzähligen Schar und du hast Zugang zum Thron des Vaters. Ich will dir Zugang zu mir geben mit diesen, die hier stehen. Gott, Christus verspricht uns, dass wir jetzt schon in diesem Leben mit unseren Anliegen, mit unseren Sorgen, mit unseren Nöten, mit unseren Bedürfnissen vor dem Thron Gottes kommen dürfen. Es gibt ein wunderschönes Lied, ich weiß nicht, ob ihr es kennt. Wir haben es in unserer Gemeinde vor einiger Zeit gelernt und gesungen und ich finde den Text einfach so wunderbar. Ich kann es euch nicht vorsingen, außerdem würdet ihr davon gehen, wenn ich es euch vorsinge. Aber ich lese euch den Text vor, weil er einfach großartig ist. Es heißt, mutig komm ich vor dem Thron. Allein, kennst du das? Habt ihr das gesungen? Ja. Mutig komme ich vor dem Thron, allein durch Gnade stehe ich hier vor deinem Thron, mein Gott bei dir, der mich erlöst hat, lädt mich ein, ganz nah an seinem Herz zu sein. Durchbohrte Hände halten mich, ich darf bei ihm sein ewiglich. Und dann heißt es, und wenn mich mein Herz erneut verdammt und Satan flößt mir Zweifel an, höre ich die Stimme meines Herrn, die Furcht muss fliehen, denn ich bin sein. O preis den Herrn, der für mich kämpft und meine Seele ewig schützt. Mutig komme ich vor dem Thron, freigesprochen durch den Sohn. Sein Blut macht mich rein. Du nennst mich ganz dein. In deinen Armen darf ich sein. Ich würde euch sagen, lernt dieses Lied. Es ist ein wunderschönes Lied. Es ist ein schönes Lied. Aber ich komme zum Schluss. Ich weiß nicht, was jetzt gerade durch deinen Kopf geht, aber auf die Gefahr hin, dass ich mich auch wiederhole, möchte ich euch noch etwas sagen. Gott liebt dich so, wie du bist, mit all deinen Fehlern. Aber Gott liebt dich so sehr, dass er dich nicht so lassen will, wie du bist. Gott will dich verändern. Und der Herr hat unglaubliche, ich würde sagen, ehrgeizige Pläne mit jedem von uns, die wir heute hier sitzen. Glaubst du das? Er will dir nicht nur deinen Schmutz oder deine von Schmutz befleckten Kleider abnehmen und dir dieses Kleid der Gerechtigkeit geben, das hat er schon getan. Nein, wenn du sein Leben ihm schon gegeben hast, hat er es getan. Wenn nicht, dann sage ich, geh nicht aus diesem Raum heute hinaus, bevor du nicht sicher bist, dass du dieses Kleid der Gerechtigkeit, der Rechtfertigung hast, so wie Helmut es schon am Anfang auch gesagt hat. Aber der Herr will noch mehr mit dir machen. Er will noch mehr mit dir machen. Er, der deine Seele gesund gemacht hat, will dir sein Herz geben. Sein Plan mit dir ist eine totale Umwandlung deines gesamten Wesens. Er hat von Anfang an der Zeiten bestimmt, dass du dem Bild seines Sohnes gleich sein sollst, heißt es hier im Römerbrief. Und er will dich gebrauchen. Die er aber vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen, heißt es in dem Vers, den wir aus Römerbrief aus Kapitel 8 gelesen haben. Und die Frage ist, bist du bereit, dich ihm wieder neu auszuliefern? Bist du bereit, ihm zu erlauben, dich umzuformen? Auch dann, wenn es manchmal schmerzhaft ist. Und ich sage euch, es ist schmerzhaft. So manche Umformung tut weh. Wenn ein Stück Metall umgeformt wird, dann fängt es an zum Glühen. Und wenn Gott uns manchmal umformt, weil er Dinge aus unserem Leben beseitigen muss, um anderes daraus, etwas anderes zu machen, dann fängt es in uns an zu glühen. Und wir laufen lieber weg. Aber bleiben wir dran. Bist du bereit? Bist du bereit, dich auch wieder neu als ein Werkzeug von ihm gebrauchen zu lassen? Wenn das so ist, dann würde ich einfach bitten, dass wir, wer das möchte, aufsteht und dass ich mit euch bete. Ich möchte mit diesem Vers aus Epheser eigentlich beenden, wo es so wunderbar heißt in Kapitel 2, im Epheserbrief, Vers 10, denn wir sind sein Werk. Wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus. Wozu? Zu guten Werken, die Gott im Voraus bereitet hat, damit wir sie tun. Möchtest du dich wieder neu gebrauchen lassen von ihm? Dann steh auf. Stehen wir auf und stehen wir vor dem Herrn, stehen wir jetzt auch vor dem Thron des Herrn, so wie Josua es ist, stehen wir vor Christus und sagen ihm, danke Herr. Danke Herr, dass du alles, was in der Vergangenheit war, beseitigt hast. Dass du mir ein neues Gewand, ein neues Kleid geschenkt hast. Dein Kleid, dein Festkleid, dein Feierkleid. Das Kleid der Rechtfertigung, der Gerechtigkeit, dass du mich gerechtfertigt hast. Aber lass jetzt noch mehr geschehen. Nicht nur, dass ich befreit weggehe, sondern dass ich auch verändert werde. Vater, du hörst jetzt jeden Einzelnen, wie er zu dir sagt, ich bin bereit, mich von dir wieder neu formen und verändern zu lassen. Ich bin bereit, auch wenn es Schmerzen macht, mich diesem Prozess der Veränderung auszusetzen, den du an mir vornehmen willst. Nicht aus meiner Kraft, aus deiner Kraft soll es sein. Aber ich will mich dafür bereit erklären. Danke, dass du uns schon geheiligt hast, dass wir schon heilig sind und dass es jetzt an uns liegt, diese Heiligung auch zu leben und an uns geschehen zu lassen. Wir preisen dich, wir loben dich, wir erheben dich als unseren Herrn. Wir sind deine Werkzeuge, Herr. Benütze uns. In Jesu Namen beten wir das. Amen.